sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 169. Folge von Sideline, der USL Podcast. Beziehungsweise heute sind wir auch so ein bisschen der US Open Podcast, denn da gab es ja so einiges. Und wir heißt natürlich, ich rede hier nicht alleine, sondern ich habe jemanden mit dabei. Wie immer, den lieben Wolf.
69. Moin. Schön, dass ihr alle da seid.
Lass uns direkt mal in den US Open Cup springen. Wie zu erwarten, gab es Überraschungen. Aber wir können es ja schon vorab schon mal sagen, die Überraschung war jetzt diesmal nicht Jön in Omaha. Die mussten ja gegen die Rapids ran, auswärts. Und das war auch der einzige Grund, warum die Rapids überhaupt eine Chance hatten. Ja, war am Ende eine 1-0 Partie für die Rapids. Also, da hatten die Rapids, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Jön in Omaha wird im nächsten Jahr wieder angreifen. Es wurde ihnen diesmal zu schwer gemacht. Sagen wir es mal so. Aber es gab ansonsten ja trotzdem noch andere sehr faszinierende Spiele. Und wir können ja mal generell uns den Spieltag ansehen. Was würdest du sagen? Was war das Spiel mit der allergrößten Überraschung in deinen Augen?
Ja, also wir hatten insgesamt ja nur 3 Siege von USL-Teams. Und ich muss sagen, auch wenn es ergebnistechnisch vielleicht nicht die krasseste Partie davon war, einfach vom Ligenunterschied war es doch die größte Überraschung. Und das war DC United gegen One Knoxville. MLS gegen League One. Das ist immer noch eine Liga quasi übersprungen, während der Rest ja meistens so Championship gegen MLS war. Das war für mich so die größte positive Überraschung des Tages.
Dann gehen wir doch direkt mal in die Partie. Was tatsächlich durchaus auffällt, da ist jetzt nicht zu 100% von DC United mit der Startmannschaft gespielt worden. Die hatten 6 Wechsel im Vergleich zu dem Team, was einige Tage zuvor gegen New England Revolution gespielt hatte. Allerdings sind sie jetzt auch nicht mit dem allerschwächsten Kader aufgetreten. Aber es war halt nicht zu 100% der A-Kader. Das muss man auch sagen. Trotzdem, irgendwie, also die Frage ist, gab es eine erste Halbzeit?
Dankenswerterweise nicht, denn es wird am Ende noch sehr spannend, was Szenen angeht. Deswegen haben wir uns die erste Halbzeit erspart, damit wir nicht zu überlastet sind am Nachgucken.
Man hat sich einfach gedacht, ja komm, die lassen wir weg. Also wir machen 45 Minuten erstmal weniger. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die irgendwie eine Feuershow oder Feuerwerk oder so in den ersten 45 Minuten. Die brauchen wir natürlich nicht zeigen. Vielleicht haben sie auch irgendwie Tombola gespielt oder Bingo. Wir werden es nie erfahren, weil es gab sie nicht, es ist nichts passiert. Aber dann, in der zweiten Halbzeit, da ging es dann wirklich los und da fielen dann auch endlich mal Tore. Oder da passierte überhaupt irgendwas. 62. Minute. Das war ein Tor, ich glaube, mit dem hat keiner so richtig gerechnet. Aber sah gar nicht so schlecht aus. Denn Paltoni bekommt den Ball, macht von außerhalb des Strafraums, zieht er einfach mal ab und trifft.
Ich bin wahrlich kein DC United Fan, aber das Tor war schon, muss man sagen, erste Sahne. Ja, man muss noch sagen, danach fiel mir ein Spieler besonders auf bei DC United und das war im Positiven wie im Negativen Bono. Nicht der Sänger von U2, sondern der Torwart von DC United. Den in der 75. Ja, macht er so ein bisschen das Ding als Torwart, was man nicht machen darf, und zwar einen Schuss nicht wirklich klären und damit die nächste Szene einleiten. In der 75. gibt es einen Fernschuss von Rodriguez, den Bono zur Seite abklatschen lässt, den dann Dieng nur nehmen und ins leere Tor einschieben muss. Und so gleicht dann Knoxville nach gerade mal nicht mal einer Viertelstunde aus zum 1:1 gegen DC United.
Allerdings, 3 Minuten später gibt es eine Überraschung, denn One Knoxville geht in Führung. Und dieses Tor, also ich weiß gar nicht, wer da schlechter aussieht in dem Tor. Definitiv die komplette Verteidigung von DC United. Ehrlich gesagt aber irgendwie auch so ein bisschen der Sturm von One Knoxville, weil ja, okay, die sind League One, aber das war jetzt auf jeden Fall nicht das allerschönste Tor. Auch Bono sieht da nicht wirklich gut aus. Was passiert? Der Ball wird in den Strafraum geschossen. Gut, der ist so ein bisschen halb hoch und fliegt an mehreren Spielern vorbei. Zwei Spieler verpassen ihn, darunter ein One-Noxe-Spieler und eigentlich so ein United-Verteidiger. Und irgendwann landet er dann letztendlich bei Krionchow vor den Füßen, also nicht mehr vor den Füßen, sondern er fliegt in seine Richtung. Er schafft es endlich, diesen Ball aufzuhalten und Richtung Tor zu schießen, aber auch nicht wirklich mit Kraft, was gewiss auch aus der Bewegung heraus entsteht. Also der Ball verliert schon ordentlich an Tempo, ist jetzt nicht der allerschnellste. Und Bono fällt wirklich sehr, sehr langsam erst um oder geht zu Boden, aber da ist der Ball dann schon im Tor.
Ja, Kriotschenkow kam ja frisch aus dem College und ist gerade für Knoxville wirklich dabei, regelmäßig ordentlich Tore zu schießen. Ist auch, glaube ich, gerade noch Spieler des Monats in der League One geworden. Und da war es jetzt nicht das Schönste, aber halt immerhin als zwei Klassen drunter Spieler immer noch ein Törchen zu machen, kann ja auch nicht schaden. Allerdings hält die ganze Siegestaumelfreude gerade mal 5 Minuten, denn dann ist DC United wieder dran, die halt merken, irgendwie verlieren wollen wir auch noch nicht. Und da muss ich zugeben, möchte ich dem Torschützen loben, weil das war nicht das einfachste Tor, aber es war sehr schön. Es war wieder Peltola, der diesmal nicht das Tor macht, sondern die Vorlage. Er flankt den Ball von rechts in den Strafraum rein, da gibt es einen Halbvolley von, ich meine, Markovic, der sich wirklich sehr in diesen Schuss reinbiegen muss, um den Ball irgendwie mit dem Fuß noch quasi ins Tor zu lenken. Das sah sehr schön aus, war eine Mischung aus Artistik und, ich würde mal sagen, Cirque du Soleil, Verbiegungsakrobatik. Aber Halbvolley drin, 2-2, DC gleich wieder aus.
Also das Tor hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie er den Ball da quasi aus der Luft angelt und direkt dann ins Tor macht. Das war wirklich gut. Dafür hätte sich der Eintritt gelohnt. Es ist nicht das letzte Tor. Und also wie das zustande kommt, da ist auch wieder viel Zufall, ganz viel Glück mit dabei. Der Ball kommt aus dem Strafraum von DC United, wird von dort mit oder von dem Torhüter geschossen. Der fliegt bis ins Strafraum von One Knoxville. Und dort steht letztendlich Pegloff. Der ist ein bisschen besser positioniert als der Torhüter von Juan Knoxville. Der verpasst den Ball. Und Pegloff kann ihn dann einfach reindrücken. Eindeutiger Torwartfehler, aber er verpasst den Ball auch deshalb, weil der Ball nochmal aufkommt und halt blöd aufkommt. Und der ist auch ein bisschen Pech durchaus mit dabei. Aber auch dieses Tor fällt nicht in die Kategorie super schön, sondern eher eigentlich durchaus auch ganz schön hässlich.
Ein Tor gab es dann noch, wo wieder Bono mit beteiligt war. Allerdings diesmal auf der nicht positiven Seite für DC. In der 113., also schon tief in der Nachspielzeit, kriegte Kriotschenkow den Ball am rechten Strafraumrand zugeschoben. Bono kommt direkt raus und macht damit das, was man so quasi positiv wie negativ sehen kann. Er verkürzt zwar einerseits den Winkel quasi am rechten Pfosten, macht aber damit auch den Rest des Tores auf. Und natürlich passiert dann das, was ein guter Stürmer macht. Er haut den Ball nicht auf den Torwart, sondern in das quasi komplett leere Tor. Und so geht der Ball dann links unten ins Tor rein. Bono konnte nicht viel machen und es steht dann 3-3. Der, zwei unterklassiger Club aus Knoxville gleicht erneut aus zum 3-3 gegen DC United.
Wobei ich finde, dass bei dem Tor auch wieder deutlich wird, die Verteidigung von DC United ist in diesem Spiel wirklich eine Katastrophe. Also Kriotschenkow steht dort, er steht nicht wirklich alleine. Es ist ein Verteidiger in der Nähe, aber dieser Verteidiger bewegt sich halt nicht wirklich und lässt ihn den Ball nehmen und dann entsprechend zu reagieren. Das ist, ich weiß nicht, also ich hatte ehrlich gesagt in dem Spiel so ein bisschen den Eindruck, man kennt es ja irgendwie, wenn ein Team, was eigentlich besser klassisch ist oder sonst eigentlich besser spielt, sich irgendwie so ein bisschen dem Niveau anpasst oder unkonzentriert auch einfach ist. Das soll die Leistung von One Knoxville in keiner Art und Weise schmälern. Die haben das nicht nur clever gemacht, sondern die haben auch verbissen dran gearbeitet. Aber von DC United war das wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Ja, und die Konsequenz war, es ging dann jetzt ins Elfmeterschießen. Und die ersten 5 Schützen waren sich alle einig, man will noch nicht beenden. Jetzt die Frage, schießen sie immer noch Elfmeter?
Nee, es gab dann noch einen verkackten Schuss von DC United. Ob er gehalten oder übers Tor gesiegelt worden ist, hat man jetzt nicht im Highlight gesehen, weil der wird gar nicht gezeigt. Und dann gab es noch den letzten Schuss von Knoxville. Und so sehr ich ja den Jungs von Knoxville das Tor gönne, ich bin echt kein Freund von diesen Stotterschüssen. Also wenn der Schütze anläuft, für eine Sekunde für den Schuss verzögert, der Torwart meistens schon quasi unterwegs ist in Richtung Tor und dann der Schuss eigentlich erst erfolgt. Und so trifft dann Linieres zum letzten Elfer und schießt Knoxville in die nächste Runde. Damit gewinnt ein League One Club gegen einen MLS Club. Das kommt echt sehr selten vor. Ich muss sagen, vom Mut und von der Leidenschaft nicht unverdient, dass sie das in dem Spiel hinbekommen haben. Aber wie gesagt, von dieser verzögerten Schusstechnik bei Elfmetern werde ich auch in 100 Jahren kein Freund sein. Das ist irgendwie nicht meine Welt.
Ja, absolute Zustimmung. Es gab ansonsten durchaus noch interessante Partien. Zum Beispiel auch die Refs mussten ins Elfmeterschießen gehen gegen Rhode Island. An dieser Partie vielleicht noch interessant, es wurde nicht in Foxborough gespielt, sondern es wurde bei Rhode Island gespielt. Trotzdem waren die Refs Gastgeber. Ich vermute fast, man wollte ein wenig den Rasen im Gillette Stadium schonen und hat sich deswegen bereit erklärt, bei Knoxville zu spielen. Die grundlegende Partie endete mit 1:1, nachdem J.J. Williams in der Nachspielzeit nochmal ausgleichen konnte. Und im Elfmeterschießen setzten sich dann die Refs letztendlich durch. Aber auch da, ganz schön knappe Angelegenheit. Und in der Partie zwischen Detroit City FC und Chicago, da war es jetzt nicht ganz so spannend, weil Chicago in der ersten Halbzeit schon 2 Tore gemacht hatte. Allerdings konnte Detroit wenigstens in der 78. Minute den Ausgleich machen. Und es gab sogar kurz vor Ende vom Schluss noch eine rote Karte für Chicago. Allerdings gab es nicht den Ausgleich. Dementsprechend war da an der Stelle die Partie beendet. Aber eine Partie, die ergebnistechnisch auf jeden Fall sehr interessant ist, sehr überraschend ist. Was heißt, nee, überraschend nicht, ehrlich gesagt. Die Switchbacks haben wir zu Hause gespielt und hatten Sporting Kansas City zu Gast. Sie haben Sporting Kansas City mit 3:0 nach Hause geschickt. Und dementsprechend sind die Switchbacks weiter, haben ein MLS-Team geschlagen. Und Sporting macht da weiter, wo sie in dieser Saison schon die ganze Zeit stehen. Deswegen sage ich, es war nicht wahnsinnig überraschend. Die sind ja schon auch seit der letzten, vorletzten Saison extrem schlecht aufgelegt. Da stimmt von vorne bis hinten gar nichts. Die haben bis dato immer noch nicht mal einen wirklich vollen Kader. Irgendwie hat man bei Spotify vergessen, in der Offseason ein paar Spieler zu holen, nachdem man sehr viel abgegeben hatte. Aber trotzdem, die Switchbacks haben ihre Chance gesehen und genutzt und solide genutzt. Also das ist ja gar kein knappes Ergebnis. Auch nicht so knapp, aber vielleicht durchaus auch ein bisschen überraschend. Westchester gegen den New York City FC. 2:5. Ehrlich gesagt, dass der New York City FC an der Stelle 5 Tore schießt, überrascht jetzt nicht so sehr. Dass aber Westchester 2 Tore schießt, hättest du das erwartet?
Nee, ich bin noch nicht ganz sicher, ob die A11 der Jungs von New York City gespielt hat. Aber in den Spielen vorher hat Westchester schon ein paar Türchen gemacht in der Liga. Also die sind zumindest auf Torschießlaune. Aber ich muss zugeben, ich habe keinen Namen aus der New York City FC Startelf gekannt. Was natürlich auch heißt, ich verfolge die jetzt nicht mehr so krass, die MLS. Aber war jetzt auch kein krasser Name, wo ich dachte, oh krass, der spielt jetzt heute. Und daher wäre so meine Theorie, aus Westchester kann mittlerweile Tore schießen und nicht zwingend die A11 von New York City. Und als League One-Spieler trifft sich halt noch eher gegen MLS Next Pro-Spieler als gegen MLS-erfahrene Veteranen.
Na gut, sie hatten nicht ihren Stammtorhüter im Tor. Die Verteidigung dagegen ist aber schon Stamm, würde ich behaupten. Und ja, so vereinzelte Spieler, also sagen wir es mal so, sie sind, würde ich schätzen, so mit 70% Startelf, könnte man fast sagen. Lass es 65-60% gewesen sein. Ein guter Mix, nennen wir es mal so. Aber ich hätte trotzdem nicht erwartet, dass Westchester da an zwei Tore kommt. Die sind auch zu interessanten Zeitpunkten gefallen, nämlich zum einen, als es hatten sie es geschafft, sogar erstmal auszugleichen nach einem 1-0, dementsprechend 1-1. Dann hat der New York City FC aber vier weitere Tore geschossen und dann ist Westchester wieder aufgefallen, dachte sie, sie müssen ja auch noch treffen. Hatte aber nicht mehr gereicht, war nur noch ein Tor. Aber ja, ich hätte ein hohes Ergebnis erwartet, aber nicht, dass da von ihnen noch was kommt, muss ich sagen. Ansonsten eben, ja, mach ich.
Ich fand es interessant, dass wir zwei sehr unterschiedliche Spieltage hatten. Also der Dienstag waren die meisten Ergebnisse zwischen USL und MLS ziemlich eng, mit uns bei den Elfmeterschießen von Sacramento gegen Minnesota. Und heute Nacht, also für uns von Mittwoch auf Donnerstag, gab es auch sehr viele Klatschen. Wie jetzt zum Beispiel Tulsa, die 4-0 verloren haben, oder Houston, die 4-1 gegen El Paso gewonnen haben. Und einen Skandal gab es auch noch bei Naples gegen Orlando. Ist ein Tor gefallen, was nicht als Tor gezählt worden ist. Man muss dazu sagen, wir kennen nur eine Kameraperspektive und die ist leicht hinter dem Tor. Also nicht parallel zur Torlinie, sondern ein bisschen schräg, könnte man sagen, rechts versetzt aus der Blickrichtung. Aber da sieht es zumindest so aus, wäre ein Eckball ins Tor reingegangen und ist hinter der Linie rausgetreten worden. Also theoretisch hätte Naples gegen Orlando 1-1 mindestens stehen müssen. Das Tor wurde nicht gegeben und am Ende hat halt Orlando gewonnen. Aber dieses Tor hat halt dann sehr viel für Wirbel gesorgt, dieses nicht gegebene eigentliche Tor für Naples.
Ja, na, absolut. Es gab ansonsten noch eine Partie, die ist sehr, sehr hoch ausgegangen. Allerdings gab es vielleicht einen Faktor, der da ganz entscheidend war. Nämlich, wenn in der 23. Minute zu einem Zeitpunkt, wo es 0-0 steht, eine rote Karte gibt in einem Stadtderby, dann ist das natürlich richtig bitter. In dem Fall waren Charlotte Independence diejenigen, die rote Karte kassiert haben. Und danach haben sie Tore kassiert gegen Charlotte FC. Nämlich 6 an der Zahl. Bitter. Ich hoffe ein wenig, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Partie ein bisschen spannender hätte sein können, wenn es nicht so früh schon eine rote Karte gegeben hätte. Manchmal ist es bitter. Ich würde vorschlagen, wir haben noch ein Spiel, über das wir unbedingt sprechen wollen. Und bis dahin machen wir mal eine kurze Pause. Trinkt noch mal etwas. Und da wisst ihr auch, um wen es gehen wird, aber das ist ein Spiel, was wirklich eng war. Also bis gleich bei Sideline.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-US Open Podcast. Das ist schwer auszusprechen. Und es gab, wie gerade eben schon angekündigt, natürlich noch weitere Partien, die durchaus interessant waren. Zum Beispiel Chattanooga gegen Atlanta United. Die trennten sich 1-3. Aber auch da, Chattanooga ging in Führung. Hilft dir natürlich am Ende nicht, wenn du nur mit 1-0 in Führung gehst und dann am Ende 1-3 verlierst. Dann die New York Red Bulls hatten Pittsburgh zu Gast im, jetzt wollte ich schon sagen, im Gillette Stadium, aber das passt nicht ganz, im Sports Illustrated Stadium. Und da endete die Partie mit 3-1. Man spielte auch so ziemlich mit der A-Elf, muss ich sagen. Also man hat es sehr ernst genommen. Die rotieren sowieso relativ viel durch bei den Red Bulls, von daher ist da jetzt keine große Überraschung dabei. Ja, ich persönlich bin zufrieden. Dann die Richmond Kickers hatten Columbus Crew zu Gast. Die Partie endete mit 0-3. recht wenig überraschend. Und ja, du hattest es schon angesprochen, Houston, El Paso 4-1. Und St. Louis gegen Tulsa 4-0, hattest du auch schon angesprochen. Und San Jose gegen Phoenix Rising 2-0. In den letzten drei Partien übrigens jeweils eine rote Karte. Allerdings, es gibt noch eine Partie, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und das ist eine Partie, wo ein Team 71% Ballbesitz hatte. Aber das ist nicht das Team, was am Ende gewonnen hat. Es geht um Louisville gegen Austin. Was war so dein Eindruck von der Begegnung?
Also ich weiß nicht genau, was der Brokkoli FC gemacht hat, aber auf dem Platz waren sie irgendwie erst sehr spät. Also wenn man nur vom Highlight ausgehen würde und jetzt nicht die Partie gucken konnte, so wie wir, war gefühlt der Großteil des Spiels einfach rein Louisville und der Rest war dann ein bisschen Austin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich von Austin mehr erwartet habe, weil ich das nicht tue, aber halt irgendwie, ja, Louisville hätte das Ding auch weit höher gewinnen können, habe ich das Gefühl gehabt. Fand es aber irgendwie lustig, dass Louisville gegen den Torwart spielen musste, der in den letzten zwei Jahren bei Louisville gespielt hat. Wenn auch per Laie. Denn Damien Lars von Austin war halt da der Keeper bei Louisville und gegen den mussten sie jetzt spielen.
Was ich viel witziger fand, in meinen Augen war er der beste Spieler von Austin. Also er hat schon ganz schön viel gehalten und es wirkte so, als wenn er zu Hause ist. Wieder. Klar. Kein anderer aus dem Team kennt dieses Stadion so gut wie er. Aber ja, für mich war er von Austin der beste Spieler auf dem Platz. Aber wir können ja mal ins Spiel reingehen. In der 18. Minute beispielsweise gibt es so eine Szene, wo Damien Lars genau zeigt, warum ich sage, er war der beste Spieler von Austin. Dort gibt es eine Großchance von Louisville, aber Lars ist, kommt rechtzeitig, kann den Ball nochmal wegblockieren und verhindern, dass er da ins Tor geht. Zeigt da wirklich eine gute Reaktionsgabe und macht da schon auf sich aufmerksam, finde ich.
Ja, würde ich auch unterstreichen. In der nächsten Szene, in der 21. gibt es nämlich eine gute Chance für Louisville. Morris kriegt links im Strafraum den Ball und dribbelt quasi an der Torauslinie entlang um einen Verteidiger rum und schießt dann aus recht spitzen Winkel aufs Tor. Und auch hier kann Lars den Ball wieder klären. Das war sehr gut gemacht und nach einer schönen Solo-Aktion von Louisville. Und ja, wie du schon sagst, so Lars wirkte schon sehr wieder, als wäre er nie weg gewesen, obwohl er hier ja mal der Gegner war für Louisville.
Vielleicht hat ihn das auch einfach alles ein bisschen verwirrt. Er wusste gar nicht mehr, was ist jetzt sein Team, was muss er machen? Und wenn dann plötzlich ein Louisville-Spieler vor ihm steht, dann weiß er natürlich auch, ach so, nee, der Ball darf sowieso nicht ins Tor, weil sonst ist es ja ein Eigentor, das ist ja blöd. Also so oder so wollte er an dem Tag nicht, dass der Ball ins Tor geht. Aber es passiert leider. In der 26. Minute, da würde ich ihm aber noch nicht mal die Schuld daran geben, das ist wieder so ein klassisches Verteidigerding. Es gibt eine Ecke, und der Ball wird hoch in den Strafraum geschossen. Alle springen hoch zum Kopfball. Und letztendlich ist Sean Torch derjenige, der gut genug springt, den richtigen Winkel erwischt und dann den Ball Richtung Ecke vom Tor platzieren kann. Der Ball ist drin. Wie gesagt, ich würde Lars da jetzt nicht wirklich die Schuld geben. Da hätte irgendwie der Verteidiger mehr aufpassen müssen.
Ja, gehe ich mit. War ein klassisches Eckballtor. Hoher Ball, Kopfball drin, Standard. Und zwei Minuten später hatte Austin im Wesentlichen dieselbe Idee. Hier muss ich aber den Torwart von Louisville loben, denn der hat genau gegen die Sonne gespielt, hat also wirklich wenig gesehen, weil die Sonne ihn quasi ganz geblendet hat. Es gab eine Ecke von links für Austin. Die erste Chance konnte er quasi im Falle mit dem Fuß klären. Und die zweite wurde dann nochmal dankenswerterweise abgeblockt. Sah gut aus für Farou im Tor für Louisville. Und das war so wirklich die erste nennenswerte Chance von Austin. Aber auch für lange Zeit die einzig nennenswerte. Also das war irgendwie, hallo, wir sind auch noch da und jetzt stören wir nicht mehr so wirklich.
Aber wir wollen nicht stören. Das sieht man auch in der 32. Minute. Denn dort fällt ein Tor und es ist ein richtig schönes, muss ich sagen. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt auch mein Lieblingstor aus diesem Spieltag. Der Ball wird halb hoch, so flankenähnlich, in den Strafraum geschossen Und Shumi ist derjenige, der den Ball wirklich sehr, sehr gut annimmt, eben so auf halb hoch, aber direkt und dann aufs Tor schießt. In dem Fall finde ich, Damien Lars hat da keine Chance, irgendwie groß was zu verhindern, weil es einfach A, sehr schnell geht. Und ich glaube, er auch gar nicht damit rechnen konnte, dass der Ball da auf der Höhe direkt platziert wird. Sieht sehr, sehr cool aus. Das ist ein Tor, was ich ihm gönne, muss man sagen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Und dann gab es noch eine Szene, wo Damien Lars seiner Verteidigung wirklich mal Danke sagen konnte. Denn in der 69. Minute gab es eine Ecke für Louisville, eine Direktabnahme von Serrano und der Schuss ging auf die rechte untere Ecke und dort stand ein Verteidiger, der den Ball vor der Linie noch wegtreten konnte. War gut gemacht von beiden Seiten, richtig gemacht vom Verteidiger und die noch höhere Führung wurde da verhindert.
In der 71. Minute ist Austin dann mal aufgefallen, dass sie ja auch mitspielen müssen und nicht nur auf dem Platz stehen sollten. Es gibt einen Freistoß. Der ist natürlich außerhalb des Strafraums, wird hoch in den Strafraum geschossen und CJ Finley ist derjenige, der den Ball, ich kann es nicht so 100% sehen, ob es mit dem Kopf oder mit der Brust war. Auf jeden Fall erwischt er den Ball und kann ihn ins Tor drücken. Ganz klassisches Tor, auch an der Stelle wieder, aber ist immerhin der Anschlusstreffer. Jetzt ist die Frage, fällt noch ein weiteres Tor?
Nö. Also Austin verliert die Partie bei Louisville mit 2-1. Ich muss sagen, von dem, was wir gesehen haben, geht das völlig in Ordnung. Also Louisville hätte auch definitiv höher gewinnen können. Ich gehe mit, Lars war wirklich mit der beste Mann bei den Jungs von Austin. Und ansonsten muss ich zugeben, auch wenn es jetzt fies klingt, ich finde, das war noch mit die erwartbarste USL besiegt MLS-Paarung, auf die ich noch gewartet habe. Einfach weil Louisville ja somit das beste Team der USL seit Ewigkeiten ist. Und unterm Strich war es auch in der Partie völlig verdient, meiner Meinung nach. Und daher, mit Knoxville hätte ich nicht zwingend gerechnet, vor der Partie, dass sie das Ding gewinnen. Dass Colorado 3-0 gewinnt, jetzt auch nicht zwingend. Aber das hier war noch mit das Erwartbarste und trotzdem ein sehr schöner Sieg für die USL gegen die MLS.
Am 28. April geht es dann weiter. Interessanterweise auch zu durchaus einer sehbaren Zeit, nämlich um 22 Uhr. Da gibt es in erster Linie MLS-Partien jetzt, die da stattfinden. Es gibt beispielsweise auch ein Stadtderby, New York Red Bulls gegen New York City FC. Aber es gibt auch ein paar logischerweise USL-Begegnungen mit. Nämlich die Switchbacks treffen auf ihren Nachbarn sozusagen, müssen allerdings in Anführungsstrichen auswärts fahren zu den Rapids. Knoxville muss zu Columbus Crew auswärts fahren und Louisville muss nach Houston. Was würdest du sagen? Wo ist da die erste Chance, dass sich ein USL-Team weiter durchsetzt?
Ich glaube im Colorado Derby. Die Switchbacks werden trotzdem profitieren, weil aufgrund der Höhennot und ähnliches sind sie ja gewohnt. Ich finde Colorado an sich jetzt nicht das krasseste MLS-Team. Also ich glaube, die Switchbacks werden im Startderby schon noch die beste Rolle spielen.
Ich würde Louisville gar nicht so unchancenlos betrachten. Also das wird eine harte Partie. Ich glaube auch, das wird eine mit der spannenderen Partien. Einfach, weil Houston zuletzt zumindest auch nicht das fitteste Team war, beziehungsweise nicht das überzeugendste Team, das ist vielleicht besser formuliert, und sie durchaus zu schlagen sind. Immerhin, hier ist auch wieder der Nachteil, es ist ein Auswärtsspiel für Louisville, aber ich würde sie da nicht völlig chancenlos rechnen. Ja, und für Knoxville wird es natürlich richtig hart.
Sicher, aber vergiss nicht, Houston hat El Paso mit 4-1 rausgeschossen und die waren ja so ein bisschen gerade in der USL das Nonplusultra. Also, wir sagen, das dürfen wir nicht unterm Teppich kehren.
Nee, das sowieso nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass Louisville da nochmal ein bisschen abgekochter und vor allem auch erfahrener ist. Okay, hast du sonst noch was zum US Open Cup?
Nee, nur, dass ich mir wünschen würde, dass wir wenn es Streaming-Anbieter gibt, die aus, auch außerhalb der USA gibt, dass die ihr Sendeangebot synchronisieren, weil Paramount Plus gibt es hier rein theoretisch auch hier in Deutschland. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht die Open Cup-Spiele gucken könnten, wenn wir bei Paramount Plus einen Vertrag haben. Und daher wäre mein Wunsch für die nächsten kommenden Jahre, wenn es sowas gibt, dass man das gleichstellt, gleichschaltet, weil dann wäre ich sogar bereit, meinen Abo-Dienst zu haben, wenn ich mir dafür die Open Cup-Partien live angucken könnte. Weil so ist mir irgendwie schade, irgendwie ausgeschlossen zu sein, dass selbst wenn man die Zeit hat, die Spiele gar nicht gucken kann.
Und es wäre schön, wenn der US-Verband es zeitnah schaffen würde, Highlights zur Verfügung zu stellen und nicht mehrere Tage dafür brauchen würde. Sie können es ja wie die USL machen und einfach eine KI das schneiden lassen. Aber nun ja, wir werden dann in der nächsten, naja, vielleicht übernächsten Folge darüber sprechen, wie die Partien ausgegangen sind. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Die werde ich brauchen, weil danach geht's um Hartford. Und das wird schwer, es wird sehr schwer. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und ja, ich habe es ja angekündigt, wir gehen jetzt in die USL-Championship. Und Wolf durfte sich in dieser Woche die Spieler aussuchen und dachte sich, er muss mich quälen. Ich habe es wirklich bis zum Schluss versucht zu vermeiden. Er ließ sich argumentativ leider nicht überzeugen. Und deswegen müssen wir über die Partie Hartford Athletic gegen El Paso Locomotive sprechen, die recht eindeutig ausging. Und man kann sich schon ahnen, welche Richtung das ging. Also, warum müssen wir über diese Partie heute sprechen? Warum wollen wir mich so quälen?
Nun, zum einen, weil mein Zeitplan vielleicht durcheinander geschossen wurde und ich dich dafür bestrafen wollte. Und zum anderen, weil wir halt das Dilemma hatten, dass wir höchstens Partien hatten, wo deren Mannschaften wir neulich erst hatten und wir halt sonst ein zweites Mal Charleston besprochen hätten. Deswegen dachte ich, komm, Hartford hatten wir eine Weile nicht mehr, also muss Hartford diesmal rankommen. Und zu guter Letzt, ich fand die Tore teilweise so kackig, dass ich dachte, komm, das müssen wir besprechen, weil das erträgst du sonst nicht, wenn du es nicht drüber quatschen musst. Quasi Gesprächstherapie. Und daher haben wir jetzt Gesprächstherapie. Musst du durch.
Ja. Lass uns mal direkt anfangen. Schon nach 12 Minuten gab es die erste Szene, die wirklich ausbaufähig war in Richtung Hartford-Verteidigung beziehungsweise Mittelfeld, weil in dem Fall der Ball wird im Mittelfeld verloren. Man ist zwar noch nicht so wahnsinnig weit gekommen, man ist noch weit in der eigenen Hälfte, aber in dem Fall ist Cavillo der Spieler, der sich den Ball sehr, sehr easy schnappen kann, mit dem Ball dann einfach nur noch ein paar Meter läuft, außerhalb des Strafraums abzieht und aufs Tor schießt. Da ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen, wie schafft er es, seinem Gegenspieler so leicht den Ball wegzunehmen? Wieso gehen keine weiteren Verteidiger dazwischen? Und wieso braucht ein Torhüter so lange, bis er auf der Erde ankommt, um zu verhindern, dass der Ball ins Tor geht? Er kam erst auf der Erde an, als der Ball schon im Tor war. Sehr viele Fragen, auf die ich keine Antworten habe.
Ja, ich fand auch, ja, ein bisschen zu spät und quasi das Bono-Problem vorher. Aber ansonsten, ja, passt. Aber ich find's ähnlich seltsam, fand ich ja die Szene in der 23. Minute, die jetzt zum Foul-Elfmeter führt. Die Kommentatoren redeten schon bei der Szene, dass Hartford in der Partie sehr viele Konzentrationsfehler hatte und schon sich mehrmals unnötige Fouls geleistet hat. Und dann gibt's eine Szene, wie ein Hartford-Spieler einen Paso-Spieler im Strafraum von hinten wegschubst, was halt dann natürlich einen Elfmeter nach sich führt, der auch dann von Alfaro verwandelt wurde. Wo ich mal denke, wie kannst du denn nach 20 Minuten schon irgendwie schon dreimal so eine Fouls dir zu leisten, die halt völlig unnötig waren? Und naja, dann macht dieser Elfmeter halt auch irgendwie Sinn. Das Ja war zwar in der richtigen Ecke, konnte noch nicht mal rankommen. Und so war es dann das typische Verteidigerproblem. Und am Ende halt ein 2-0 für Paso. Nach gerade mal 24, 23 Minuten.
Ja, in dem Fall beim Elfmeter gebe ich in der Regel nicht dem Torhüter die Schuld. außer er hat den Elfmeter verursacht, aber dass er ihn dann nicht hält, das ist okay. Aber ja, du hast es ja schon angesprochen, wie kann man sich dann davor schon 3 Fouls geleistet haben und so undiszipliniert sein, dass man immer wieder auch als Team auffällt, dass man so ungenau und unkonzentriert an die Situation geht, sodass dann irgendwann der Pfiff auch natürlich fällig ist, den Elfmeter da an der Stelle zu geben, ist vollkommen okay. Das ist einfach, ja, undiszipliniert trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann gibt es in der 32. Minute, war es, glaube ich, eine weitere Szene, die zeigt so ein bisschen das ganze Dilemma weiter. Es gibt einen Kopfball und Abiata, nicht einen Kopfball, es gibt eine Ecke. Und der Ball wird hoch in den Strafraum geschossen, wie immer bei der Ecke. Nicht wie immer, aber wie oft bei einer Ecke, wie man es erwartet. Und Abiata steht einfach völlig frei. Bekommt den Ball, kann sich den nochmal zurechtlegen und dann aufs Tor schießen. Und was man in all diesen 30, 35 Minuten wirklich sehr, sehr gut sieht, ist, dass die Verteidigung an dem Tag mehrere Schwachstellen hat. Schwachstelle 1 ist, sie sind sehr, sehr langsam oder wirken fast träge und sie sind sehr unkonzentriert. Und die Kombination aus diesen 3 Dingen ist überhaupt nicht gut. Also Sie sehen, Ihr Gegenspieler hat den Ball. Der Gegenspieler ist auch frei, aber auch nicht, der ist jetzt nicht im Umkreis von mehreren Metern alles frei, sondern da stehen durchaus Verteidiger in der Nähe. Aber bis die überhaupt erst gerafft haben, dass er den Ball hat und dass er jetzt schießen wird, hat er den Ball schon längst geschossen und die Aktion ist vorbei, weil der Ball ist im Tor. Es zieht sich durch die ganzen ersten 35 Minuten beziehungsweise eigentlich durchs ganze Spiel.
Ja, und das, wir verdoppeln die Zeit einfach mal und gehen in die 64. Minute. Und ich habe hier auch wieder ein Hähnchen zu rupfen, und zwar mit der Verteidigung und auch wieder mit Ziyaha. Und wir erleben wieder ein Bono-Tor. Irgendwie vergleiche ich den heute des Häufigen, aber das passt halt irgendwie auch wieder. War es Bono? Doch, ja. Aber es gibt einen Fernschuss von Epaso, von Moreno. Der Ball geht auf den Torwart, auf Ziyaha, und der klärt den Ball zur Seite. Allerdings nicht mit Wucht, nicht mit Drall irgendwo aus der Gefahrenzone, sondern quasi ein Abklatschen, ein bisschen zur Seite. Und bevor er wieder auf den Beinen steht, ist schon der Epaso-Spieler rangestürmt und hat den Ball ins leere Tor reingehauen. Dass also A, die Verteidigung viel zu weit weg ist, um überhaupt reagieren zu können, und B, man als Torwart den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone klärt, ist auf beider Hinsicht halt wirklich nicht gut genug. Und dann steht es 0-4 für El Paso. Und das kann man halt auch nicht mal als unverdient erklären, weil, naja, du musst nicht die beste Mannschaft der Welt sein, wenn du halt die Chancen nutzt, die du hast. Und ich würde sagen, von diesen 4 Toren waren mindestens 2, die man hätte locker vermeiden können an einem halbwegs vernünftigen Tag.
Vielleicht lag es daran, dass es unter der Woche war. Sie wirkten irgendwie nicht fit, sei es im Kopf oder sei es körperlich. Das war definitiv kein gutes Spiel. Es war gar nicht unter der Woche, es war am Wochenende gewesen. Ja, definitiv kein gutes Spiel. Daraus muss man jetzt seine Lehren ziehen und hoffentlich voranschreiten. Man muss auch dazu sagen, so viele Tore hatten sie bis dato eigentlich auch noch gar nicht gefressen. Und bis dato lief es an sich auch noch ganz gut, weshalb ich eigentlich, soweit auch immer, mit der Verteidigung noch zufrieden war. Jetzt gut, an dem Tag halt so gar nicht. Und wir können uns ja mal den Kader ansehen. Bei den Abgängen muss man schon sagen, gut, ich glaube, den allerschlimmsten Abgang hatten sie ja schon im Laufe der Saison. Das wird Yang gewesen, der ist ja zu Minnesota gegangen. Aber trotzdem finde ich auch, sie hatten generell schon auch einige Abgänge, die zum Teil ihre Karriere beendet haben, aber zum Teil dann auch eben ablösefrei wechseln konnten. Unter anderem auch ein Edwards ist ja weg, den ich durchaus immer sehr geschätzt habe. Den Move rund um Beckford habe ich nicht verstanden. Der war ja erst auf Leihe bei, ich glaube, Westchester und ist dann jetzt ablösefrei zu Greenville gewechselt, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das kann ich noch nicht so noch nicht so richtig zusammenfassen, in welche Richtung meine Gefühle da gehen. Ja, und die Zugänge dagegen, da ist natürlich beispielsweise ein Williams durchaus ein Zugewinn. Aber auch Matt Real ist von den Switchbacks ist durchaus ein interessanter Kandidat. Ich bin an sich eigentlich auch mit dem Kader zufrieden bis dato. Es gab ja auch noch keine großen Verletzungen, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und das sieht ja soweit auch ganz okay aus. Aber so haben sie in der letzten Saison auch angefangen und da hatten sie einen noch mal stärkeren Kader. Von daher will ich auch nicht zu früh loben, sondern bin eigentlich ganz leicht positiv angehaucht, aber noch nicht vollkommen überzeugt. Was würdest du sagen?
Ja, du hast die nennenswerten Transfers, die kamen und gegangen sind, wirklich schon gut benannt. Ich finde vor allem Edwards als Abgang am schlimmsten, weil der war deren typischer Einwechselspieler, der halt sofort ein Tor schießt. Also quasi der Einwechseltorjäger schlechthin. Ich muss zugeben, der Rest war, was Neugänge angeht, auch irgendwie interessant. Also du holst dir viele Spieler mit College-Erfahrung, die kaum Profi-Erfahrung haben. Und ein Spieler, ich habe gerade vergessen, war es Uganda? Also direkt aus einem afrikanischen ersten Ligenfußball ins Team. Was per se nichts Schlimmes ist, es ist nur was Kurioses, weil meistens holt man halt irgendwie Spieler mit afrikanischen Wurzeln, die halt dann irgendwie aus einem College-System kommen, aber halt direkt aus einem afrikanischen ersten Ligenverbund ist was Neues. Also ja, irgendwie, man hat viele Stammspieler verloren und hat aber auch jetzt nicht krass hardcore viel Qualität 1:1 ersetzt. Inwiefern das gut ist oder schlecht, wird sich ja noch zeigen. Nach 6 Spielen kann man jetzt nicht groß meckern bei Hartford. Solange man jetzt aus der Partie gegen El Paso jetzt keine Dauersache macht und sagt, komm, war ein schlechter Tag, hat jeder mal munter putzen, weitermachen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Hartford macht Hartford-Dinge. Der Rest passt irgendwie typisch zu Hartford, was so Transfers angeht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Michin Galina mitten in der Saison den Club verlässt und dann irgendwo anders hinwechselt.
Ja, das würde mich auch nicht wundern. Deswegen, also Hartford hat oder agiert immer so, dass man mittlerweile weiß, an sich ist man okay mit dem Kader, aber man neigt jetzt auch nicht dazu, überschwänglich zu jubeln, weil da passieren im Laufe der Saison dann immer mal noch so komische Sachen. So entweder bricht man nach einer guten Siegesserie am Anfang da plötzlich ein oder aber plötzlich gibt es so richtig random Transfers, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Von daher, wie gesagt, ich bin leicht positiv mit dem Kader, aber auch nicht überschwänglich. Quasi kritisch positiv, könnte man sagen. Lass uns mal noch einen kurzen Sprung nach Brooklyn machen. Quasi, naja, fast zum Nachbarn rüber, ist gar nicht so weit weg. Und wir gehen quasi in den Vergnügungspark. Denn man muss sagen, das Stadion ist schon echt an einem coolen Ort. Ich feiere es schon sehr. Brooklyn FC in der USL Super League bei den Frauen hatte ein Heimspiel. Und wir hatten es ja schon mal besprochen auf Coney Island. Dahinter sieht man schon die Fahrgeschäfte. Ich feiere das Stadion wirklich. Und sie hatten Dallas Trinity zu Gast. Was war deine Erwartung an die Partie?
Definitiv nicht so eine einseitige Leistung, weil ganz ehrlich, ich habe in den letzten anderthalb Saisons eindeutig Dallas als die stärkere Mannschaft gesehen. Aber in der Partie war es ja fast nur ein Daueranrennen von Brooklyn gegen Dallas. Und daher, ja, ich war positiv überrascht von Brooklyn. Oder zumindest, nimm es mal, verwundert, was Dallas da macht. Also, bin noch nicht ganz sicher, ob Brooklyn einfach so gut war oder einfach Dallas einfach nicht anwesend war. Und dann selbst das blinde Huhn bekanntlich das Korn findet. Oder in diesem Fall den Sieg.
Ja, sie waren auf jeden Fall ziemlich effektiv, muss man sagen. Wenn sie Chancen aufs Tor hatten, dann haben sie die durchaus gerne genutzt. Aber ja, irgendwie hat mich Dallas an dem Tag so ein bisschen an Tampa Bay erinnert. Da kam nicht so richtig viel. Und wenn es ein paar Aktionen gab, dann gingen sie vielleicht in die richtige Richtung, aber der Abschluss war dann kaum wahrnehmbar. Man muss aber auch dazu sagen, so generell in der ersten Halbzeit ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, worüber man nicht sprechen müsste.
Definitiv nicht. Was mir in der Partie mal wieder aufgefallen ist, ist, Brooklyn hatte unfassbar viele Chancen vor dem Tor, die sie dann übers Tor genagelt haben. Irgendwie eine Flanke, dann gab es einen Schuss mit Wucht übers Tor, dann einen Fernschuss übers Tor, dann wieder eine Flanke, die übers Tor genagelt worden ist. Also entweder man hat einfach viel zu viel Gewalt in den Schüssen oder man hat einfach nicht das Zielen gelernt, weil ich würde schätzen, mindestens 5 bis 6 Chancen hätten im Tor oder aufs Tor gehen können, die aber jedes Mal über die Latte genagelt worden sind. Das fand ich irgendwie sehr faszinierend in der Partie. Und so passt dann irgendwie, dass eine Verteidigerin das erste Tor macht. Denn es gab einen Freistoßabpraller, den dann die Verteidigerin einfach quasi reinrennt und den Ball durch 50.000 Paar Beine ins Tor reinschießt und die Dallas-Keeperin nicht sehen konnte, weil der Rest, wie gesagt, war ja gefühlt immer übers Tor genagelt. Muss halt die Verteidigerin mal unten reinschießen, dann klappt das auch.
Na gut, ich vermute fast, dass Brooklyn unter der Woche auf einem Sportplatz trainiert, wo sonst auch Football gespielt wird. Und sie wahrscheinlich in der Woche sehr viele Field Goals einfach trainiert haben. Das haben sie dann gut trainiert, muss man sagen. Aber es gibt auch noch ein Tor in der 57. Minute, was mir sehr gut gefallen hat. Und in dem Fall ist es so ein ganz klassischer Konter. Und der Ball wird dann hoch, sehr schnell in den Strafraum geschossen, direkt vor die Füße von Cook. Beziehungsweise nicht mal wirklich vor die Füße, sondern punktgenau dahin, wo sie auch ist, sodass sie den Ball direkt ins Tor schießen kann. Das macht sie sehr, sehr gut, aber auch die Vorlage in dem Fall sehr klasse gemacht.
Gehe ich mit. War wirklich ein schöner Schlenzer. Kann sich sehen lassen. Und sie hat vorhin nochmal ein ähnliches Tor gemacht, was mir nochmal ein Stück besser gefallen hat. Einfach von der nicht vom Tor selber, aber von der Art, wie es ausgespielt wird. Denn in der 85. gab es einen Konter für Brooklyn. Und da geht es ziemlich schnell aus der eigenen Hälfte in die Hälfte von Dallas. Es gab einen Doppelpass von Cook, die den Ball dann kurz vor dem Strafraum zurückkriegt, in den Strafraum reinrennt, von der Verteidigerin nochmal verfolgt wird und den Ball dann relativ, ich würde mal sagen, trocken ins Tor reinhaut. Fand ich von der Art und Machweise wirklich gut, weil vorher war Dallas am Drücker und dann ging es mal ganz schnell. Und das war dann wirklich auch der Sargnagel in die Träume von Dallas. Und vorher gab es nur wieder so eine typische gelb-rote Karte, die man nicht hätte machen müssen. Als Yasmin Hamid von hinten umgerempelt wird und dann Preslin, die schon gelb hatte, noch eine gelb-rote kriegt. Hat aber halt für Dallas nichts mehr gebracht in der Partie.
Man muss ja aber auch sagen, dass 2 von 3 Toren von Brooklyn definitiv aus Kontern entstanden sind. Das heißt auch, dass Dallas da dringend am Umschaltspiel arbeiten muss, weil da waren sie wirklich sehr, sehr anfällig. Und dafür, dass sie zu dem Zeitpunkt beim 3:0 dann schon wirklich in Überzahl waren, da war definitiv mehr drin eigentlich für Dallas. Aber gut, auch sie werden wahrscheinlich ihre Lehren davon ziehen. Vielleicht waren sie auch einfach von dem Stadion so abgelenkt, waren genauso von dem Stadion beeindruckt, wie ich es bin. Wir wissen es nicht. Aber gut, am Ende ist durchaus Brooklyn der überraschende, aber verdiente Sieger, kann man gar nicht absprechen. Und deutlich wird, die Super League, ja, sie bleibt durchaus noch spannend. Also auch DC Power hat noch die Chance auf Playoffs, Spokane hat noch die Chance und auch Brooklyn hat durchaus die Chance. Wobei, also da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, aber die Möglichkeit ist da. Für Dallas irgendwie blöd, weil die sind aktuell der letzte Platz in den Playoffs mit 32 Punkten, haben allerdings, na gut, sie haben ein Spiel noch weniger als DC Power, aber die sind ihnen nur 3 Punkte im Rückstand. Also sicher ist da noch gar nichts. Und Dallas muss aufpassen, dass sie da jetzt nicht in so einen Trott reingeraten, sondern dann mal wieder Punkte holen, wenn sie in die Playoffs kommen wollen. Ansonsten kommt die Konkurrenz von hinten angerollt.
Ich habe noch einen kleinen Teaser, der vielleicht das Playoff-Rennen nochmal spannend machen wird. Denn Fort Lauderdale, also unser Super-League-Team, hat einen Teaser von einer Stunde hochgeladen, in dem sie berichten, dass morgen Mittag, also für euch dann wahrscheinlich schon vor ein paar Stunden, wenn ihr die Folge hört, eine weitere US Women's National Team Spielerin zu Fort Lauderdale wechseln soll. Ich habe keinen Plan, wer das sein wird, aber immerhin, dass eine Nationalspielerin wechseln wird, ist ja schon mal ein interessantes Zeichen.
Da bin ich auch gespannt, wer es ist. Aber ich vermute ehrlich gesagt,
Sie teasern nur World Cup Championship Roster, dann, dass es eine Olympia-Teilnehmerin sein wird, und vor allem, ja, eben, wie gesagt, eine US Women's National Team Spielerin. Ist nur ein sehr kurzer Teaser, wo sie eine Art Google-Suchleisten, Eintippungen zeigen. Also viel kann man daraus nicht lesen, aber höchstwahrscheinlich wächst eine US Women's National Team Spielerin zu Fort Lauderdale und könnte die größte Verpflichtung der Liga sein. Also vielleicht geht da noch was für Fort Lauderdale. Darauf wollte ich hinaus.
Warte, ich werfe ganz kurz einen Blick in den Kader vom US Women's National Team. So. Das ist spannend, weil sie zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele wirklich hochkarätige Namen im Kader hatten. Ah, okay, ich gebe mal noch keinen Guess ab. Vielleicht ist es eine Torwartposition, aber mal sehen. Und bin sehr, sehr gespannt, was dann am Ende ist. Gut, hast du sonst noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht. Ich bin vor allem halt froh, dass es wieder ein bisschen Open Cup-Spiele gibt. Ja, nicht Open Cup, sag ich schon, USL-Spiele gibt, weil irgendwie fehlt mir die Liga und ich der ständige Wechsel zwischen diversen Pokalmodi macht mich ein bisschen kirre, weil bald geht der USL-Cup los. Und dann haben wir hier wirklich ständig irgendwelche Pokalmodi im eigentlichen USL-Liga-Betrieb, den wir hier berichten wollen. Und daher, ich bin froh, wenn der Open Cup mal eine Pause macht und wir uns wirklich um den USL-Cup und die USL beschäftigen können, weil dann ist es, ja, wirklich USL. Sonst wird es immer verwirren. Wer hat jetzt gegen wen gespielt? Haben wir über die Teams schon geredet? Ist das Team jetzt auswärts? Ist das jetzt Team jetzt daheim? Das macht es für die Planung ein bisschen kompliziert, wenn man 3-4 Wettbewerbe jonglieren muss. Und daher, ach ja, eine Sache noch. Spielergewerkschaft und USL kommt mal in die Puschen. Ich möchte gerne wieder Championship-Spiele gucken. Solange ich auch ein CBA nicht habe, boykottiere ich den Bums ja weiterhin noch. Und es wird langsam nervig. Wir sind jetzt schon 4,5 Monate nach Ende des ausgelaufenen Vertrages. Macht mal hinne.
Ich finde, das ist ein guter Schlusssatz. Das soll's für heute gewesen sein. Gebt uns, wie immer, gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann schauen wir mal, bei welchen Spielen, bei welchem Pokalmodell und ob die Spielergewerkschaft bis dahin mal Hände gemacht hat. Ciao, ciao.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.